Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, an dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute möchte ich ein wenig über Gruppen, Teams und Mehrheiten reden. Anlass ist dabei unsere letzte Episode, in der Alex über erfolgreiche Teambildung gesprochen hat. Und da wiederum hat er ja Bezug zur aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft genommen und Jogi Löws starken Fokus auf den Teamgedanken. In einem Team wie einer Fußballmannschaft ist es natürlich unerlässlich, möglichst gut und harmonisch zu kooperieren. Da sind individuelle Stärken einzelner Spieler ohne jeden Zweifel wichtig und hilfreich, aber nur, wenn sie auch dem Spiel der Mannschaft als Ganzes zugutekommen. Wie gesagt, im Fußball ist das wohl offensichtlich, ein einzelner Spieler kann kein Spiel gegen eine andere Mannschaft gewinnen. Er kann wohl den Unterschied ausmachen, wenn beide Teams etwa gleich stark sind, aber alleine gewinnt er gar nichts. Nur im Team, im Fußball eben offensichtlich. Andererseits kann man das nicht verallgemeinern. Auch wenn Teamarbeit heute in vielen Bereichen als eine Art Allheilmittel verstanden wird. In der Schule oder an der Uni ebenso wie in vielen Berufsfeldern. Ja, die Mitglieder eines Teams können mitunter bei entsprechenden Aufgaben bessere Ergebnisse produzieren, als es bei einzelnen Menschen der Fall wäre. Aber es kommt in der Praxis auf den Fall an, auf die Aufgabe und das Ziel, um das es geht. Schauen wir uns zum Beispiel mal Entscheidungsfindungsprozesse an. Da ist es wohl für niemanden eine Überraschung, dass Gruppenentscheidungen oft anders ausfallen als die Entscheidungen Einzelner. Wobei, tragischerweise, das anders nicht in jedem Fall ein besser sein muss. Eine Gruppendynamik führt oft genug sogar dazu, dass Einzelne gegen ihre eigene Überzeugung abstimmen oder handeln. Ein Versuch dazu, der einige Berühmtheit erlangt hat, ist das klassische Konformitätsexperiment des Psychologen Solomon Asch aus dem Jahr 1951. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Eine Versuchsperson, nennen wir sie mal A, wurde mit anderen Menschen zusammengebracht, die angeblich ebenfalls Versuchspersonen waren. In Wirklichkeit waren diese anderen aber Eingeweihte. Und bei diesem Experiment ging es jetzt darum, dass der Gruppe auf einer Karte eine Linie gezeigt wurde. Daneben gab es drei weitere Linien unterschiedlicher Länge und der Job war es nun anzugeben, welche dieser drei weiteren Linien die gleiche Länge hatte wie die erste Linie. Also die Ansage war, hier ist eine Linie, welche von den drei anderen dort ist genauso lang. Klingt einfach, war es im Prinzip auch. Denn eine dieser drei anderen Linien war tatsächlich immer genauso lang wie die Referenzlinie. Und im Prinzip war das auch für 99% aller Versuchspersonen offensichtlich. Der Witz dabei war aber ein anderer. Bei bestimmten Versuchsdurchgängen waren die Eingeweihten instruiert, einstimmig ein falsches Urteil abzugeben. Die Situation war jetzt also, dass die uneingeweihte Versuchsperson A eindeutig erkannte, dass beispielsweise die erste Linie die richtige war. Alle anderen in der Gruppe, also die ganzen Eingeweihten, behaupteten aber einstimmig, es sei die zweite Linie. Und wie gesagt, die eigentliche Versuchsperson A wusste natürlich nicht, dass alle anderen eingeweiht waren. Die Versuchsperson dachte, dass alle anderen auch ganz normale Teilnehmer an diesem Experiment wären. Und letztlich ging es natürlich um die Frage, ob die Versuchsperson unter dem Einfluss der gefakten Angaben der Gruppe bei ihrer korrekten Einschätzung blieb oder ob sie ihre Meinung änderte. Tja, und auch wenn es für einen Außenstehenden schwer nachvollziehbar sein mag, nur ein Viertel der Versuchspersonen ließ sich nicht beeinflussen. Der größere Teil passte sich den offensichtlichen Fehlentscheidungen der Mehrheit an. Jetzt machen wir uns mal klar, dass das repräsentativ ausgewählte Versuchsteilnehmer waren. Also nicht etwa mental schwache, leicht beeinflussbare oder labile Menschen. Und trotzdem konnten sie sich offenbar dem Gruppendruck nicht entziehen. Und dieser Gruppendruck war ja nicht einmal eine explizite Aufforderung dazu, das Gleiche zu tun wie die anderen. Es reichte schon das Vorbild der geschlossenen Einschätzung aller anderen, um die eigene Meinung ins Wanken zu bringen und sie sogar ins Gegenteil zu verkehren. Das Bedürfnis nach Konformität war hier offensichtlich größer als der gesunde Menschenverstand. Eine gruselige Erkenntnis, wenn man das mal weiterdenkt. Der Einfluss anderer in Gruppen wirkt sich nicht nur auf unsere scheinbar freien und unbeeinflussten Entscheidungen aus, sondern beispielsweise auch auf unsere Motivation und Einsatzbereitschaft. Und das nicht etwa, wie man annehmen könnte, generell zum Besseren. Ein französischer Agraringenieur namens Maximilien Ringelmann hat in den 1880er Jahren dazu einen spannenden Versuch gemacht. Er hat die Effizienz der Arbeit von Pferden, Ochsen, Maschinen und Menschen untersucht, die Lasten ziehen sollten. Und dabei fand er heraus, dass die Leistung einer Gruppe nicht linear mit der Anzahl der Beteiligten ansteigt. Das könnte man ja annehmen. Zwei gleich starke Pferde ziehen eben doppelt so viel wie eins dieser Pferde alleine. War aber nicht so. Sie zogen gemeinsam weniger als das Doppelte. Und dieser Effekt ist heute als Ringelmann-Effekt bekannt. Die Leistung einer Gruppe ist eben weniger als die Summe der Einzelleistungen der Gruppenmitglieder. Nun wurde seinerzeit die Kritik laut, dass es in Gruppen ja durchaus auch Leistungsverluste durch Koordinationsprobleme zwischen den Beteiligten geben könne. Aber letztlich konnten die Psychologen Bip Latané, Kipling Williams und Stephen Harkins 1979 zeigen, dass man es in solchen Fällen tatsächlich eher mit einem Motivationsverlust zu tun hat. Sie konnten zeigen, dass das Bewusstsein, nicht alleine verantwortlich zu sein, sondern eben nur zum Teil, dass dieses Bewusstsein einfach das Engagement und die Einsatzbereitschaft hemmt. Und sie prägten dafür den Begriff des Social Loafing. Im Deutschen lässt sich das einfach als soziales Faulenzen übersetzen. Wann sich das konkret auswirkt, hängt von der Art der Zusammenarbeit ab. Um mal ein Beispiel aus dem Sport zu nehmen. In einem Ruderachter, wenn alle wortwörtlich in einem Boot sitzen, dann ist der Effekt der sozialen Faulheit deutlich messbar. Handelt es sich aber um eine 4x100 Meter Staffel, dann ist der Effekt etwas geringer. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die Leistung des Einzelnen im Ruderachter nicht sichtbar wird, bei der Staffel hingegen schon. Und trotzdem sind die Leistungen der Athleten im Einzelwettkampf über 100 Meter immer besser als ihre Zeiten über 100 Meter in der Staffel. Da hält sich natürlich niemand bewusst zurück, aber die Unterschiede zeigen genau deshalb umso mehr den Einfluss unbewusster Mechanismen. Wie eben den Einfluss des Ringelmann-Effekts oder des sozialen Faulenzens. Nun ist es ja seit einigen Jahren schon gängige Praxis, speziell in vielen großen und mittelgroßen Unternehmen, die Mitarbeiter bezüglich ihrer Persönlichkeiten oder ihrer individuellen Charakteristika speziellen Tests zu unterziehen. Und dabei erhofft man sich natürlich Erkenntnisse darüber, ob und wie die Betreffenden besonders gut in den gegebenen Teams funktionieren. Da gibt es dann beispielsweise das Insight-Verfahren oder die DISC-Methode. Da teilt man Mitarbeiter Farben zu. Vielleicht bist du nach solchen Tests eben eher ein roter Typ oder ein blauer. Und dann erhofft man sich daraus eben Schlussfolgerungen zu ziehen, wie in diesem Projekt haben wir zu viele Blaue, für den Erfolg fehlt noch ein Grüner. Und der Rotstich ist auch zu stark, da müsste man vielleicht noch mit einem Schuss Gelb gegensteuern. Eine Ausgewogenheit verschiedener Charaktere in Teams klingt ja durchaus auch spontan als ein irgendwie plausibles Ziel. Man braucht eben nicht nur Macher. Ein Bewahrer oder Wächter kann das Ganze durchaus sinnvoll ergänzen. Klingt plausibel und deshalb verkaufen sich solche Systeme auch gut. Das Problem daran ist eher, dass es bei den meisten dieser Systeme vollkommen unklar ist, ob die jeweiligen Typen, die da ermittelt werden sollen, überhaupt existieren. Und ob die gewählten Tests das auch wirklich feststellen, ob sie also valide sind, wie man sagen würde. Der Psychologe Professor Uwe Cunning von der Hochschule Osnabrück ist da eher skeptisch. Für ihn macht man es sich damit ein bisschen zu einfach, denn wir passen selten so sauber in irgendwelche Schubladen, wie diese Tests es andeuten. Und deshalb sind Verfahren, bei denen Menschen Typen zugeordnet werden, in der Persönlichkeitsforschung eigentlich auch längst überholt. Aber selbst wenn man Menschen wirklich so einfach und sauber in eine Schublade stecken könnte, bringt das eigentlich wirklich etwas für die Arbeit in einem Team? Und das ist eine Frage, die die Anbieter solcher Systeme in aller Regel nicht beantworten. In der Theorie klingen diese persönlichen Einordnungen immer sehr plausibel. Aber eine wirklich wissenschaftlich saubere Überprüfung dessen, was die Unterscheidung im Arbeitsalltag überhaupt bringt, die ist dann doch nicht ganz so einfach. Vielleicht ist das Ganze auch eher ein Placebo-Effekt. Wenn ich nach so einem Test glaube, ein Macher zu sein und auch die anderen wissen, dass ich dieses Label sozusagen auf der Stirn trage, ja, dann neige ich auch dazu zu machen. Hat dann zwar mit mir persönlich und meinem wirklichen Charakter eher am Rande zu tun, hat aber trotzdem einen Effekt. Einen teuren, aber immerhin. Das Problem ist dabei nur, dass man aus so einer Schublade kaum wieder herauskommt. Und das entspricht nun ganz sicher nicht der Realität, denn wir Menschen verändern uns nun auch einmal mit der Zeit. Und wir können uns natürlich ohnehin öfter die Grundsatzfrage stellen, ob es eigentlich tatsächlich immer sinnvoll ist, bestimmte Aufgaben in Teams zu erledigen. Bei manchen Arbeiten liegt der Vorteil natürlich auf der Hand. Manches kann man ja einfach alleine gar nicht bewältigen. Aber es geht bei dieser Frage auch eher um das Prinzip der Teamarbeit. Man kann ja bereits in Schulen, aber auch an Universitäten und in vielen Unternehmen den Eindruck gewinnen, dass die Arbeit in Teams das einzig selig machende Allheilmittel wäre. Und das ist es natürlich nicht. Wir erinnern uns nur an das klassische Konformitätsexperiment von Ash mit den Linien, über das wir gesprochen haben. Wenn Einzelne selbst gegen den gesunden Menschenverstand unter dem Druck der Mehrheit einbrechen. Oder denken wir an den Ringelmann-Effekt und das soziale Faulenzen. Ich hatte ja zwei Beispiele aus dem Sport gegeben. Rudern in einem Achter oder eine 4x100-Meter-Staffel. In beiden Fällen sind die Leistungen der Beteiligten im Teamwettbewerb schlechter, als wenn sie im Einzelwettkampf starten. Und das lässt sich durchaus auch auf betriebliche Prozesse übertragen. Nehmen wir das klassische Brainstorming als Beispiel. Immer wieder gerne gemacht. Da werden die Mitarbeiter zum Meeting bestellt und dann heißt es, jetzt sind wir mal kreativ und machen ein spontanes Brainstorming zur Marketingstrategie des neuen Projekts. Da haben wir in dieser gewünschten Ideenfindung geradezu den Klassiker der Teamarbeit. Allerdings haben wir damit auch ein wunderbares Beispiel dafür, wo Teamarbeit eigentlich absolut unangebracht ist, wenn sie nicht vorbereitet wird. Denn es gibt in Gruppen nun einmal immer lautere und leisere Menschen. Wen das Thema interessiert, der kann sich ja gerne noch einmal unsere Episoden 40 und 41 anhören. Da sprechen wir ausführlich über introvertierte und extrovertierte Menschen. Jedenfalls gibt es die nun einmal beide, mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Aber glauben wir wirklich, dass in einer Gruppe mit zwei oder drei lauteren Teilnehmern die leiseren, stilleren ihre vielleicht guten Ideen zur Geltung bringen können? Es gibt eben in Gruppen dominantere Menschen. Dominantere Menschen, die vielleicht ohne es zu wollen einen höheren Redeanteil haben und damit vielleicht wieder ungewollt andere an die Seite drängen. Und die vergessen dann möglicherweise während der ausschweifenden Ausführung des anderen ihre eigenen Ideen oder trauen sich nicht, sie vorzustellen. Eigentlich ist das ja etwas, das recht offensichtlich sein sollte. Und trotzdem ist das spontane Brainstorming nicht totzukriegen, seit Alex Osborne diese Methode Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Und der Grund dafür ist, dass die Ergebnisse eines Brainstormings oft auf den ersten Blick wirklich gut aussehen. Professor Guido Hertel von der Uni Münster spricht hier allerdings von einer psychologischen Täuschung. Weil man von den anderen Ideen hört, auf die man selber vielleicht nicht gekommen wäre, denkt man, das Team wäre wahnsinnig kreativ. Allerdings hemmt das möglicherweise auch die Kreativität einiger und die Gruppendynamik ist nicht zwingend förderlich im Sinne der Sache. Besser wäre es da wohl, Ideen und Vorschläge von den Beteiligten zunächst einzeln, individuell entwickeln zu lassen. Erst dann ist es sinnvoll, die Ideen auszutauschen und Vorschläge abzuwägen und auszuwählen. Jedenfalls, wenn wirklich alle Beteiligten ihre Kompetenzen einbringen können sollen. Aber um das zu gewährleisten, brauchen wir wohl keine Persönlichkeitsanalysen, sondern höchstens einen empathischen Motivator. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, der eine oder die andere konnte auch aus dieser Episode etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Website oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!